Der Performance Playbook Podcast von Adventure. Social Ads Insights für mehr Wachstum und Umsatz.
Mein heutiger Gast ist der liebe Flo, Florian Litters von Adventure. Adventure ist jetzt nicht die klassische D2C-Brand, wie man sie vielleicht kennt, sondern eher einen Schritt weiter hinten dran und somit mehr oder weniger der Motor hinter vielen D2C-Brands, kann man vielleicht fast schon sagen. Flo verwaltet mit seinem Team, grätsch mir rein, wenn ich lüge, um die 70 Millionen Euro Werbebudget im Jahr auf Meta und TikTok. Und wir kennen uns mittlerweile schon, ja, was sind es jetzt, über 5 Jahre, Flo, oder?
Ja, müsste hinkommen, müssten 5 Jahre sein, ja.
Crazy, ja, wir haben uns ja damals kennengelernt durch unsere Brand Wolkenfeld. Ihr hattet ja damals die ganze Social-Ad-Strategie aufgebaut und dann auch bis zum Schluss für uns hinskaliert. Und ja, ich meine, wir arbeiten seitdem ständig zusammen, heute nicht mehr zusammen bei Wolkenfeld, sondern in anderen Projekten. Genau, Flo, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unseren Talk.
Vielen Dank für die Einladung, freut mich auch.
Sehr cool, sehr cool. Ich würde sagen, lass uns auch direkt einsteigen, vielleicht mit so einer kleinen Retro-Perspektive oder so einem kleinen Blick nach hinten. Was würdest du denn sagen als Experte in dem Bereich? Was hat sich so geändert die letzten Jahre? Was hat sich so getan, wenn wir jetzt meinetwegen 5, 6, 7 Jahre zurückspulen, damals versus heute?
Vieles hat sich geändert. Ich glaube, beim Thema Meta-Ads oder vielleicht noch eins drüber, beim Thema Social-Ads geht es eigentlich jedem so, wenn man mal 2 Tage oder 14 Tage im Urlaub war und sich dann wieder irgendwie einloggt in den Ads-Manager, dann ist irgendwie wieder was Neues und irgendwelche Features sind neu da, andere sind weggegangen, irgendwelche Buttons werden dir genommen oder sie werden dir geschenkt, wie der Herr Meta in gewisser Weise einfach so drauf ist. Das heißt, auf einen Zeithorizont von 5 Jahren oder länger hat sich mega viel verändert und der ganze Bereich hat sich komplett weiterentwickelt. Vielleicht nochmal noch weiter in die Vergangenheit. Ich selbst mache das jetzt schon weit über 10 Jahre und hätte im Leben nie gedacht, dass ich das so lange mache. Und es war auch ganz lustig, damals nach dem Studium, extra studiert tatsächlich, als ich den Eltern gesagt habe, ey, Mama, Papa, ich mache jetzt beruflich Facebook. Kam nicht so gut an irgendwie, aber ich fand es damals einfach schon spannend und damals, ganz lange her, das Einzige, was ich damals machen konnte als Werbeanzeige, war so eine briefmarkengroße Ad am PC, am Desktop-PC, da gab es noch nicht mehr Mobile zu der Zeit und ich fand es damals schon spannend. Ich fand es damals schon spannend, weil es im Prinzip einfach die Kombination ist aus Kreativität, aber auch Daten. Das heißt, du hast beide Gehirnhälften, die du für diese Disziplin brauchst. Nicht nur irgendwie nur analytisch arbeiten oder nur kreativ arbeiten, sondern beides. Und das Pendel ist vielleicht so ein bisschen geschwungen im Laufe der Zeit oder schwingt immer irgendwie im Laufe der Zeit. Es war am Anfang eine Disziplin, die schon eher analytisch war. Das heißt, vor vielen Jahren war es so, dass du immer wieder Arbitrage-Momente dir einkaufen konntest für die Kampagnen, wenn du wusstest, wie du eine Zielgruppe zum Beispiel genau baust oder wie du ein spezifisches Targeting aufbaust oder wie du halt das System irgendwie hackst im Maschinenraum. Das war vor 5, 6 Jahren noch so und dann seitdem hat sich halt extrem viel verändert. Als wir damals angefangen zusammenzuarbeiten, das war so mittendrin, als das ganz große iOS-Update war. Spielt jetzt auch gar keine Rolle, was es im Detail ist, aber schlussendlich hat es dazu geführt, dass einfach weniger Daten dem System zur Verfügung gestellt wurden und diese Daten waren in der Vergangenheit halt Grundlage dafür, dass Ads personalisiert sind, also dass du halt, keine Ahnung, auch das siehst, was dich interessiert, um es mal in einfache Worte zu fassen. Das hat sich krass verändert, unter anderem aufgrund dem Thema, Datenschutzthemen kamen dazu. Ich glaube, es ist gesellschaftlich auch gar nicht mehr so von vielen Menschen gewollt, dass von alle Datensignale von ihnen zumindest sehr bewusst abgegeben werden oder gesammelt werden. Ja, und deswegen war das schon mal so der ganz große Shift hin zu Kreation, wurde immer wichtiger und jetzt sind wir in gewisser Weise an dem Punkt angekommen, wo natürlich sehr viel automatisiert stattfindet im Ads Manager, rein was jetzt so technische Arbeit anbelangt, also wie ich eine Kampagne aufbaue, wie ich meine Zielgruppe anspreche oder targetiere oder halt eben automatisch targetieren lasse. Und natürlich sind wir jetzt an dem Punkt von AI und generativer AI, was natürlich wieder zum nächsten Shift oder zum nächsten Wandel führt. Von dem her, long story short, ich bin dabei, immer noch dabei, schon so viele Jahre, weil es sich ständig weiterentwickelt und weil man immer wieder was Neues lernen kann und weil es sich immer wieder neu herausfordert in gewisser Weise irgendwie auch. Und das, ja, finde ich so spannend an dem Thema. Und es ist eigentlich wie Jugend forscht jeden Tag, muss ich sagen. Und das ist irgendwie das Geile.
Das ist ein schöner Vergleich gezogen. Ja, ich finde es auch ultra wichtig. Ich meine, da gibt es unterschiedliche Persönlichkeitstypen wahrscheinlich, aber ich finde auch, dass das eigentlich so was Wesentliches ist, für mich als Gründer auch, dass man irgendwie da agil bleiben kann, dass man lebendig bleiben kann, dass man mitwachsen kann und dass man sich da nicht so ein starres Business irgendwie hinhaut, ne? Weil dann, mein, das Leben
ist kurz. Ja, ich sag mal, wenn du Beamten-Mikado gerne spielst, also dich sehr gerne, nicht gerne bewegst oder immer wieder gerne das Gleiche machst, dann ist es definitiv nicht die richtige Disziplin für dich. Dann bist du woanders wahrscheinlich besser aufgehoben als in diesem Thema.
Ja. Absolut, absolut. Okay, cool. Ja, finde ich spannend, weil wir haben es ja genauso miterlebt. Das heißt, du würdest sagen, jetzt gerade bist du eher in der kreativen Gehirnhälfte unterwegs, so in der letzten Zeit. Weg ein bisschen aus dem Datenraum, aus dem technischen Datenraum und eher in die andere Richtung gegangen.
Ja, ich würde sagen, man musste sich oder sollte sich einfach anpassen und natürlich für uns auch als Dienstleister ist es essentiell wichtig, sich anzupassen. Ich hatte mal vor vielen Jahren die naive Einstellung, dass du in gewisser Weise ein System oder eine Logik aufbaust und die ist es dann erstmal für sehr viele Jahre, bis dann die harte Realität kam und mir gezeigt hat, naja, es verändert sich halt alles immer ständig und ich glaube, das trifft eigentlich aber auch fast auf jedes Unternehmen zu und manche sind halt besser darin, sich anzupassen, manche haben vielleicht auch ein Ökosystem oder ein Umfeld, was sich nicht so schnell anpasst und sie gar nicht so oft tun müssen, aber jetzt in dem Ökofeld ist halt so, dass du dich sehr schnell anpassen musst und aufgrund der Tatsache, dass halt sehr viele Dinge automatisiert wurden, und dieses technische, hacky Media-Buying nicht mehr so relevant ist, sind halt diese operativen Aufgaben auch immer weniger wertvoll irgendwie geworden oder weniger relevant geworden. Demnach für uns natürlich auch als Dienstleister extrem relevant, uns weiterzuentwickeln, weil du brauchst niemand mehr, der dir irgendwie die Knöpfe drückt im Tool. Das ist halt schon lange überholt. Ja. Und von dem her haben wir uns halt immer weiter Richtung Strategie entwickelt. Und zumindest in unserem Themenfeld ist es so, dass ich schon sagen würde, dass wir an ganz vielen Stellen eigentlich mehr Unternehmensberatung machen als Meta-Ads-Beratung. Das ist dann das Endergebnis, was rauskommt. Ja. Aber bei uns stehen die strategischen Fragen viel mehr im Mittelpunkt und natürlich die Kreation. Also es ist immer noch analytisch, eher so auf der, sagen wir mal, ja, Unternehmensberatungsebene nenne ich jetzt mal. Also Offerstrukturen verstehen, Margenstrukturen verstehen, all diese Themen, die Bottomline in gewisser Weise verstehen und das dann sinnvoll mit den Daten aus dem Werbekonto zu connecten und natürlich auch sinnvoll connecten mit der Kreation. Das sind im Prinzip die Aufgaben, um die sich das ganze Thema dreht. Aber ja, die Kreation ist ein maßgeblich wichtiger Teil, wie ja ehrlicherweise, also wenn ich jetzt so rauszoome und die letzten Jahre betrachte, klingt jetzt erstmal so, als hätte ich weniger Arbeit, aber es ist nicht so. Ich habe eigentlich Minimum genauso viel oder mehr Arbeit, weil die Kreation an sich zu produzieren ist auch echt immer ein Brett. Und da brauchst du schon gute Strukturen und Systeme, damit das dann am Ende auch flutscht.
Ja, ich meine, wir haben es ja bei euch mitbekommen, eigentlich total krass. Wir haben uns da viel zu ausgetauscht auch, also wir uns über euch sozusagen damals und gesagt, ey, wie krass ist es, wie sich eigentlich euer Businessmodell gerade so von einem auf den Tag ändert und ihr da aber auch halt so die Kunst bewiesen habt, da echt so mitzugehen, wie so eine Schlange, die sich da irgendwie anpasst. Das musst du erstmal hinziehen, weil ich meine, E-Commerce, klar, ist es generell ein Feld, wo Wandel passiert ultra schnell einfach, das ist klar, aber so schnell quasi wie im Social-Ads-Bereich, das ist schon richtig krass. Also das hat auch nicht jeder mitgemacht, vor allem nicht, wenn du mit einem gewissen Team da bist, ne? Wenn du da nicht die nötige Flexibilität mitgebracht hast, dann ja, man hat da den einen oder anderen hinten runterfallen sehen, sag ich mal, von dem her glaube ich, sprich, dein Persönlichkeitstyp passt da sehr gut rein mit dem flexiblen Anpassen.
Zum Glück. Sowas,
weil, sonst könnte die Sache auch anders ausgehen. Wenn wir da gerade mal draufschauen auf dieses Thema, mir kam gerade so ein bisschen, eigentlich ist es auch so ein bisschen back to the roots, oder so. Also es hat so quasi vor vielen Jahren war es ein bisschen technisch und Gehacke auf Meta und Co. Mit Einstellerei konnte man dann so geil irgendwie cool Targeting machen oder so. Zack, das ist alles ein bisschen weggeboostet worden und wird so Step by Step von der Technik quasi übernommen. Mhm. Und jetzt ist es eher so wieder dieses ganze Thema Zielgruppenansprache etc. ist vielleicht wieder so ein bisschen back to the roots, wie es früher war einfach. Oder wie man Marketing halt auch schon vor 100 Jahren gemacht hat, wo man so nicht dieses techie Ding hatte, sondern wo es halt wirklich vielleicht über die direkte Ansprache ging. Wie siehst du das?
Ich sehe es sehr ähnlich. Ich glaube, es gibt eine Fähigkeit, und das ist eben das, was du gerade ansprichst, Marketing, wie es schon immer war, es gibt eine Fähigkeit, die essentiell ist und die auch in Zeiten von der AI meiner Ansicht nach die wichtigste Fähigkeit ist, im digitalen Marketing vielleicht sogar ganz allgemein, und das ist Copywriting. Also verstehen zu können, was Menschen dazu bringt, dass sie etwas tun, um es mal relativ allgemein zu formulieren. Also zu wissen quasi, was ist der Triggerpunkt, was kann der Triggerpunkt sein, wie formuliere ich den Triggerpunkt, wie formuliere ich, ich ihn vielleicht anders, wie finde ich neue Triggerpunkte, wie verändern sich Triggerpunkte durch Saisonalität, all diese Themen. Und das dann aber in eine sinnvolle Logik, also in ein sinnvolles System reinzubringen, ist, glaube ich, auf einer Metaebene die wichtigste Fähigkeit, weil du damit dann E-Mails schreiben kannst, die funktionieren. Du kannst Produktseiten schreiben, die funktionieren. Du kannst natürlich Ads konzipieren, die funktionieren. Darauf den Fokus zu legen, und das war ja schon immer so, sprich, ich ja, finde es ein bisschen schade, dass ich vor 10 Jahren diese Fähigkeit noch nicht hatte, aber that's the game, in gewisser Weise. Aber ja, wenn ich das gewusst hätte, was ich heute weiß, vor 10 Jahren, und dann diese ganze Hacky-Fähigkeit von damals miteinander kombinieren hätte können, das wäre schön gewesen. Aber so ist halt nicht. Deswegen, ich würde, glaube ich, jedem empfehlen, sich damit zu beschäftigen, wirklich mit den ganz, ganz wichtigen Grundlagen. Warum kaufen Menschen Dinge und wie kann ich sie dazu bewegen, dass sie Dinge kaufen oder Dinge tun, ganz allgemein. Ich glaube, das ist vielleicht immer so ein bisschen negativ konnotiert, wenn man sagt, wie schaffe ich es, dass ich Menschen manipuliere, in Anführungszeichen. Aber that's the game, das ist irgendwie das Leben am Ende irgendwo auch. Und das muss man ja auch nicht zu negativen Zwecken einsetzen, sondern das kann man auch für positive Zwecke einsetzen. Also es ist wie ein Messer, das schneidet mir ein Brot, oder ich kann es halt auch für schlechte Dinge einsetzen. Oder Geld ist ja dasselbe, das ist Katalysator für Gutes und für Schlechtes. Frage ist ja immer, für was man es einsetzt. Und ich glaube, die Fähigkeit ist so mit Abstand die wichtigste, die ich selbst für mich persönlich als Fähigkeit immer weiter trainiere und lange Zeit sehr hart trainiert habe und so versuche dann quasi auch bei uns in die Organisation reinzudrücken in gewisser Weise oder als Marschroute vorzugeben, weil das alles besser macht. Also selbst ein Design basiert am Ende irgendwo auf Copywriting und gibt die Richtung vor. Und ob das dann irgendwie gut aussieht oder wie es dann aussieht, ist fast schon zweitrangig, wenn ich halt auf der Kern-Message-Ebene nicht das Richtige reingebe irgendwo. Und wenn du das halt kombinierst mit, sag mal, betriebswirtschaftlichem Wissen im weitesten und irgendwie miteinander connecten kannst, dann bist du ganz gut aufgestellt.
Ja, ich erinnere mich auch noch an so relativ an den Anfang unserer Zusammenarbeit damals. Ich weiß noch, wir hatten da einen Kickoff-Workshop und ihr seid irgendwie mit Sheets auf uns zugekommen und so, und wir haben dann erstmal so, oder ihr habt erstmal abgefragt, so, hey, was bewegt eure Kunden denn und so, und wolltet da halt erstmal reingehen. Und wir hatten ja dann auch über die ganzen Jahre gemeinsame Sheets gepflegt und so, ne, wo wir wirklich halt Daten reingejagt haben, sage ich jetzt mal, ne, so dass ihr auch lernen konntet, so, hey, warum, wieso, weshalb, weil letzten Endes, genau, geht's halt immer darum, ne. Und ich glaube auch, um das noch vielleicht abzurunden, was du gerade gesagt hast, wenn man sich so diese Kompetenz einfach, wenn man da frisch drin bleibt oder die sich erstmal halt draufjagt und da halt wirklich Experte wird, dann machst du dich halt auch in gewisser Art und Weise ein bisschen unabhängig von der Technik oder so, von allem,
Genau,
was draußen
ja,
passiert,
genau.
weil natürlich ist der Wandel extrem schnell und so, aber ich meine, Regeln, Marketing-Rules, Sales-Rules und so ein Zeug, ey, wir haben halt ein Dinosauriergehirn und es funktioniert einfach schon immer nach den gleichen Dingen, ne? Und was halt irgendwie vor 20 Jahren Teleshopping-News war oder sowas, was da der neue Shit war, ist
Es
halt dann irgendwie jetzt AI und so. Das, ja.
Teleshopping, mega geil, da kann man richtig viel von lernen. Also
Ja,
ohne Witz. Ist
voll.
echt so, ist echt so. Ich glaube, man kann sich damit, und das hat mich dann in meiner Journey in gewisser Weise dann irgendwann, am Anfang hat es mich verunsichert, weil sich dieser Wandel dann eben ein funktionierendes System in Frage gestellt hat. Aber mittlerweile ist es so, dass ich sage, naja, wenn du dich halt auf diese Grundprinzipien fokussierst, und ich glaube, das haben wir geschafft, dann ist es mir am Ende egal, wo jemand eine Ad sieht, ob er die in einer VR-Brille sieht oder in Reels oder auf Pinterest oder auf TikTok, oder das ist mir am Ende irgendwie egal. Ja, die Plattformen sind unterschiedlich stark in dem, was sie tun, und nicht alle sind gleich performant. Okay, das mag sein. Aber dieses Kernprinzip von am Ende, wenn man so will, Direct Response Marketing zu verstehen, macht dich sehr universell einsetzbar und hilft dir dann am Ende, glaube ich, auch wiederum in der Disziplin, fast egal, was es ist. Also ich würde jetzt mir mal anmaßen, dass ich relativ schnell auch ins E-Mail-Marketing reinkommen würde, weil es am Ende auch genau auf diesem Prinzip basiert.
Absolut, absolut, 100 Pro. Du hattest jetzt vorher gesagt, eben holistischer Blick und sowas, ne? Beziehungsweise beide Gehirnhälften ist auch eine schöne Metapher dafür. Auf der einen Seite eben halt mitwachsen bei der ganzen Content Creation, bei der Ansteuerung und so, aber dann auch auf Unternehmensebene quasi Zahlen sehen, Daten sehen und so weiter. Das ist ja auch was, was wir viel machen, was wir auch bei Kundenprojekten teilweise zusammen machen. Wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen, so, ich meine, so im Meta-Kontext oder vielleicht allgemein im Social-Ads-Kontext hat man eigentlich vor ein paar Jahren, hat jeder nur über ein ROAS geredet und so. Teilweise ist es immer noch so. Magst du da vielleicht ein paar Takte dazu sagen? Also so auf der einen Seite ROAS-Optimierung, sage ich jetzt mal, versus holistische Betrachtung auf CM-Ebene oder so.
Genau, ich habe dazu bei uns auch schon mal ein Content Piece gemacht. ROAS ist nicht Deckungsbeitrag.de, kann man sich gerne mal anschauen. Ja, da geht's
Geil. Was hast du
genau um
wirklich
das
gesaved,
Thema.
die URL?
Die habe ich mir einfach mal gesaved,
So
ja.
geil.
Weil im Prinzip ist es genau das. Also der ROAS ist halt irgendwie eine Art Proxy, oder vielleicht irgendwie direktional hilfreich im Werbekonto, dass ich sehe, das eine hat offensichtlich vielleicht eine höhere Effizienz als das andere, aber es sagt ja halt genau nichts über Margenstrukturen beispielsweise aus. Und das ist eigentlich so mit eines der größten Probleme. Kommt natürlich immer auf den Einzelfall an, sprich, wenn du viele Produkte hast mit unterschiedlichen Margenstrukturen, dann wird es komplizierter. Wenn du relativ mit einzelnen SKUs unterwegs bist, dann kann man es relativ, es ist einfacher sozusagen, weil du ja eine Durchschnittmarge dann noch hast. Aber das ist so einer der Faktoren, warum der ROAS alleine relativ fehlleitend sein kann. Es kommen viele andere dazu, Retourenquoten kommen beispielsweise dazu. Ja. Es kommt dazu das Thema Attribution. Also ist es wirklich so, dass der Kanal dann am Ende den ROAS, den er ausweist oder den Umsatz, den er ausweist, wirklich auch beeinflusst hat oder staubt da irgendwie, ich sag mal, das Tracking einfach nur irgendwas ab? Das haben wir auch ganz oft, dass wir da reinschauen und sagen, ey, die Zahlen sind teilweise auch völlig, ja, teilweise sind sie viel zu gut, als sie sein können, oder sind in der Attribution so verschoben, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass du das Werbebudget abdrehen könntest, obwohl du der visuell einen hohen ROAS hast und du hast wahrscheinlich am Ende denselben Umsatz. Sprich, also das hat gar keinen Einfluss auf irgendein Ergebnis. Und das sind alles so Gründe, warum der ROAS alleine schwierig ist und du ihn immer backuppen musst mit irgendeiner Metrik, die hart im besten Falle sehr nah von deiner BWA kommt, also ja. Wo auch immer die Zahl herkommt, also sei es irgendwie aus einem Backend, sei es nur aus Shopify und wenn es nur das Verhältnis aus Umsatz zu Adspend ist, irgendwas, was dir diese Zahlen in so einem Werbekonto backup, muss es sein. Wenn du natürlich sophisticated unterwegs bist und schon tiefer drin bist, dann ist es am Ende im besten Falle eigentlich Deckungsbeitrag.
Ja.
Und im besten Fall auch noch der absolute Deckungsbeitrag, weil auch da gibt es deutliche Unterschiede und es kann auch wirtschaftlich sinnvoll sein, auf einen relativ niedrigen ROAS hin zu optimieren, wenn du das Volumen damit hinbekommst, weil dein absoluter Deckungsbeitrag dadurch steigt. Also da seid ihr dann noch viel tiefer drin in diesem Thema, wie das dann am Ende in so einer crazy Matrix irgendwie zusammenläuft, aber am Ende ist es das und das im Blick zu haben und dann halt wiederum miteinander zu connecten für die Ad-Strategie, das ist sozusagen, worauf wir uns fokussieren und zum Beispiel sagen so, hey, hat sich hier mal jemand Gedanken gemacht, was eigentlich so A, ein Neukunde überhaupt kauft, weil du Social Ads primär für Neukunden denken solltest. B, habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, wie das Ganze für eure Marge aussieht? Und C, wie kann man das Ganze so aufbauen, dass es margenfreundlich ist für dich, aber auch einen hohen wahrgenommenen Wert für den Endkunden hat? So, das ist schon mal der erste Schritt, was wir dann Push-Marketing-Fit-Strategie nennen. Dann die Kommunikation drumherum bauen, dann das Testing, dann die Kreation. Das ist eigentlich so kurz gefasst quasi die Kette, die da läuft. Ja, aber der reine ROAS ist, wie gesagt, direktional viel leicht hilfreich im Werbekonto. Aber auch da gibt es mittlerweile eigentlich auch viel bessere Methoden, dass du sogar bis ins Werbekonto die Marge reinspielen kannst. Also du kannst direkt sehen, welche Kampagne absolut die höchste Marge generiert. Das ist bei Meta noch relativ early, gibt es noch gar nicht so lange, wird gerade bei einigen Kunden bei uns so Beta getestet. Das gibt es bei Google schon ein bisschen länger als POAS, Profit on Ad Spend statt ROAS. Also statt Return on Ad Spend, den Profit on Ad Spend. Das kommt jetzt sehr wahrscheinlich, schätze ich mal, auch bei Meta dann irgendwann und dann ist es natürlich auch nochmal eine ganz andere Sichtweise drauf.
Ja, schön.
Dann hast du immer noch das Thema Inkrementalität, was so ein schwieriges Wort ist, was so krass klingt. Diese Nuss muss man immer noch knacken, aber wenn du halt den POAS dir betrachtest, dann ist es schon mal besser, sehr wahrscheinlich.
Gefällt mir sehr gut, da steckt Profit drin und da muss man auch viele erstmal abholen, dass es nicht um Umsatz geht, sondern am Ende des Tages halt um Profit. Aber was würdest du sagen, Flo, ist das was, dieses Bewusstsein quasi, ist das in der Mitte der E-Com-Gesellschaft angekommen, sagst du, oder musst du da viele am Anfang erstmal noch abholen und, sagen wir mal, da ein bisschen educaten sozusagen, dass man da so erstmal Bewusstsein schafft in die Richtung, dass es nicht unbedingt nur auf den ROAS ankommt, oder was sagst du, ist das mittlerweile schon überall angekommen?
Ich würde sagen, das Bewusstsein, dass es das Revenue nicht deine North Star Metric sein soll, das ist überall angekommen. Dafür gibt es ja auch viele harte Gründe, die das erfordern irgendwie auch. Und das war ja anders. Also in der Corona-Zeit war das komplett anders. Also was wir da teilweise gesehen haben, war verrückt. Da wurde wirklich, Hardcore-Hard Umsatz gegen Adspend getauscht und dazwischen war nichts. Also es war teilweise sogar negativ, Hauptsache der Umsatz war hoch. Das war komplett verrückt, phasenweise. Von dem her finde ich die aktuelle Situation so betrachtet irgendwie auch die nachhaltigere, dass es nicht um Umsatz als Nordstern-Metrik geht. Dann allerdings, wie du das eben dann zusammenbringst, das kommt ganz stark drauf an. Da gibt es Fälle, die sind da, und ich würde auch den allgemein gesprochen, den deutschsprachigen Raum da schon als relativ weit bezeichnen, ehrlich gesagt. Ich habe auch sehr viel Kontakt mit der US-Szene und mit Advertisern dort. Und ich würde jetzt nicht mal sagen, dass sie da viel weiter sind, sondern ich würde ehrlicherweise sogar sagen, dass wir im deutschsprachigen Raum, was das Thema anbelangt, besser unterwegs sind. Die haben vielleicht ein paar andere Attribution-Solutions, aber so dieses betriebswirtschaftliche Verknüpfen und Performance-Marketing halte ich den deutschsprachigen Raum schon für sehr gut. Aber je komplizierter das dann am Ende auch bei Marken wird und je vielfältiger dann der Medienmix wird, desto komplexer wird es dann auch natürlich da zu sagen, wie steuere ich jetzt den einzelnen Kanal, und ist manchmal aus vielleicht dann auch nachvollziehbaren Gründen doch der ROAS oder halt nicht. Das ist sehr, sehr, sehr vielfältig und da gibt es auch keine perfekte Lösung, meiner Ansicht nach. Es ist natürlich einfach, wenn du sagst, Meta-Ads machen bei mir 90% meines Budgets aus, dann ist es relativ simpel. Wenn es aber vielfältiger wird, wird es halt umso komplexer. Da muss man dann immer im Einzelfall schauen, wie man es betrachtet. Aber das Wichtigste ist schon mal, sein ganzes Marketing, glaube ich, danach zu alignen und zu sagen, Contribution Margin ist für uns der Nordstern. Ja. Das ist schon mal das Allerwichtigste.
Ja, voll. Und an der Stelle, ich meine, du hattest es schon ein bisschen angesprochen, am besten BWA-mäßig hattest du es vorher irgendwie sowas gesagt, in dem Wortlaut. Am besten hast du halt ein funktionierendes Controlling dahinter stecken, weil sonst wird es halt einfach auch mit zunehmender Unternehmensgröße, ne, mit jedem Produkt, das du mehr in den Katalog holst, mit jedem Kunden, den du mehr akquirierst, wird es halt einfach nicht mal nur ein Riesenchaos, sondern halt, sagen wir mal, wenn du halt dein Marketing optimierst auf der Basis von falschen Zahlen und dir das immer erst am Jahresende oder vielleicht anderthalb Jahre später, je nachdem, wann dein Steuerberater halt die BWA oder den Jahresabschluss fertig hat, auffällt, kann es halt schon zu spät sein. Ne? Vor allem E-Commerce haben wir die letzten Jahre viel runterfliegen sehen und so. Von daher, Shoutout an alle E-Commerce-Händler da draußen, wirklich so, guckt, dass ihr euer Controlling im Griff bekommt, dass ihr eure Zahlen im Griff habt. Nicht nur der Zahlen wegen so. Ich meine, klar, keiner hat Bock auf Zahlen. Controlling ist immer langweilig und so, aber Leute wie der Flo können sonst gar nicht richtig arbeiten und wollen und können am Ende auch nicht der Buhmann für irgendwas sein, was eigentlich weiter vorne sozusagen im ganzen Prozess schon nicht richtig gemacht wurde.
Total. Also ich glaube, was du sagst, ist komplett richtig und das wiederholt sich jetzt, glaube ich, auch irgendwie im Gespräch, dass es am Ende darum geht, die Fundamentals, also die Grundlagen richtig gut zu machen. Ja. Die langweiligen Dinge vor allem, die richtig gut machen. Ja. Und die allermeisten fallen halt schön in das Shiny Object Syndrom rein und sagen, geil, neuer ChatGPT-Prompt, erstmal ausprobieren so. Aber es ist wirklich so, die ganz langweiligen Dinge, wenn man die gut macht und wirklich richtig gut macht, ist es am Ende viel wertvoller, als irgendwie, keine Ahnung, ständig irgendwie ein neues Tool oder einen neuen Prompt oder was auch immer auszuprobieren. Das ist definitiv so. Und ich nehme mich da gar nicht raus, dass ich das auch schon hatte, solche Phasen. Aber mittlerweile, bei uns ist halt vor allem das Thema Copywriting, was ich bei uns als Fundamental sehe, als ganz wichtiges Fundamental, hat sich da meine Sicht sozusagen in gewisser Weise auch verändert.
Ja, okay, cool. Ja, ich glaube, es ist auch wirklich eine der wichtigsten Kompetenzen quasi, die man als Unternehmer über die Jahre entwickeln muss, weil ich sonst verläufst du dich da, verläufst dich hier und rennst einem Shiny Object nach dem anderen hinterher, ne? Und es wird immer krasser werden, logischerweise. Ich meine, ich spreche mit so vielen Leuten, die so Meta oder Social Ads ist das eine, das kannst du ja eigentlich auf jeden Bereich ziehen, ne? Es gibt so viele Brands, die haben irgendwie 5 Controlling Tools gleichzeitig laufen oder sowas, sind aber alle nur so halb gepflegt. Im einen sind die Einkaufspreise, das ist so,
ey. Ist das Gleiche mit Attributionstools, ist ja das Gleiche. Ja. Ganz viele glauben, dass das Attributionstool ihre Probleme löst, aber am Ende ist Attribution nicht das Problem, sondern wenn dann nur ein Symptom für ein viel tiefer liegendes Problem, was meist dann Controlling ist.
Ja, und das Geile ist ja auch so, du kümmerst dich halt einmal drum, so vom, ich sag mal, vom Knowledge her. Du musst dich halt einmal drum kümmern, diese Fundamentals irgendwie richtig ordentlich aufzusetzen, egal in welchem Bereich, und zu verstehen und die Regeln dahinter zu verstehen. Und dann bist du ja safe. Klar musst du das immer wieder machen und so, aber du kriegst ja da eine Routine rein. Und dann kannst du ja, erstens mal macht dein Operating dann viel mehr Bock, weil, dann kommt am Ende des Tages halt irgendwie auch viel mehr bei rum. Und dann kannst du dich zurücklehnen, sag ich jetzt mal, dann kannst du ja auch den Shiny Objects ein bisschen hinterher schauen zumindest, ne? Aber wenn du diese Fundamentals nicht richtig hast, dann ist einfach, ist halt einfach super gefährlich, ne? Und da sieht man viel tatsächlich. Was würdest du denn sagen, gerade um daran anzuknüpfen? Ich spreche auch immer wieder mit Leuten, die sagen so, ja, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, funktioniert Meta überhaupt für meine Brand? So, ist das was? Bin ich da jetzt schon viel zu spät dran? Irgendwie, was würdest du so jemandem mitgeben?
Also ich glaube, man kann Real Talk-mäßig schon sagen, es war einfacher in der Vergangenheit mit Meta Ads erfolgreich zu sein. Das ist schon so. Einfach weil sich das Playbook halt drastisch verändert hat und immer wieder drastisch verändert und jetzt nicht so ein Set-and-Forget-Thema ist, wo ich am Ende irgendwie mal was aufbaue und das dann so bis in die ganz kleinen Details durchoptimiere. Das Durchoptimieren ist dann aber so 6 Monate so. Das ist nicht Meta Ads. Meta Ads ist eigentlich sich konstant neu erfinden und konstant neuen Bedingungen irgendwo anzupassen. Das heißt, das Thema, wie baue ich mein Tracking auf rein für die Plattform? Ist es das Thema Kreation? Und Kreation verändert sich, weil sich Mediennutzung verändert. Beispielsweise Reels, schaffe ich es, meine Kommunikation in dieses Format reinzubringen? Und wenn ich das vergleiche mit den Anfängen, ich hatte es ja vorhin gesagt, dann war es halt ein Bild, was ich generieren musste und irgendwie ein paar Headlines. So, das ist einfach ein ganz anderes Game geworden. Und von dem her verstehe ich, wenn man sagt, dass es vielleicht nicht mehr funktioniert. Und das tut es wahrscheinlich auch nicht, wenn ich so mache wie vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, dann wird es nicht mehr funktionieren. Und die Messlatte irgendwo ist dadurch natürlich immer wieder höher geworden, höher geworden, höher geworden. Und man muss sich halt anpassen. Aber ich glaube, das ist so ein grundsätzliches Denken, was man einfach annehmen muss, dass auch durch AI natürlich, das Mittelmaß kann irgendwie jeder erreichen, weil jeder ja irgendwie Zugriff auf diese ganzen Tools hat. Und Mittelmaß erreiche ich halt jetzt im Ads Manager in so einer Kampagne, die ich klassisch im E-Commerce schalte, alleine schon, weil der Ads Manager selbst schon Mittelmaß erreicht. Ja. Die Frage ist halt, wie werde ich dann besser? Und besser werde ich halt durch die angesprochenen Themen, durch Fundamentals und Co. Von dem her ist das Allerwichtigste. Der Erfolg im Werbeanzeigenmanager entscheidet sich zu wahrscheinlich mindestens 80%, wahrscheinlich eher 90% durch die Arbeit, die ich außerhalb vom Ads Manager mache, weil ich so viel dann gar nicht mehr falsch machen kann. Zum einen, klar kannst du immer noch alles komplett krude irgendwie einbuchen und dann komische Setups bauen, das geht alles, sehe ich auch ständig. Aber der ganz große entscheidende Erfolgsfaktor ist alles, was davor kommt irgendwie. Und dieses Wissen, dass sich das verändert und dass es kein System ist, was für immer steht und für immer durchläuft, sondern ich immer wieder neu adaptieren muss. Ja. Alleine schon, weil sich Saisonalität verändert und in ein paar Monaten ist Weihnachten und dann ist wieder Frühjahr und so weiter. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Und wenn man das bedenkt, dann ist für mich so der zweitwichtigste Part zu verstehen, dass Push-Marketing andere Anforderungen hat als Pull-Marketing. Und ganz viele machen halt den Fehler und sagen, ich habe mal Pull-Marketing aufgebaut, ich habe sozusagen den Lower-Funnel, so eine Funnel-Betrachtung mal anschaut, ich habe den Lower-Funnel jetzt irgendwie abgegrast, kann aber kein Wachstum mehr über Pull-Marketing erreichen, weil es halt nur eine gewisse Menge an Suchanfragen zum Beispiel gibt. Und dann übertragen die ganz häufig das, was im Pull-Marketing funktioniert, 1:1 in Push-Marketing rein. Und das ist in vielen Fällen nicht der beste Weg, sondern da geht es dann eben darum zu überlegen, wie kann ich es für Push-Marketing aufbauen und attraktiv machen, wie kann ich auch, eigentlich so wie vorhin, wie kann ich zu vielen Dingen Nein sagen, weil nicht jedes Produkt ist Push-Marketing, in der Regel zumindest, in sehr vielen Fällen ist nicht jedes Produkt Push-Marketing tauglich, da die richtigen Entscheidungen zu treffen, das ist so das Allerwichtigste, wie man dann eben damit erfolgreich sein kann. Ja, und ich glaube, um erfolgreich zu sein, sollte jeder irgendwie versuchen, eine Art, ich nenne es mal Medienproduktion, zu sein oder eine Art Mini-Medienhaus, sage ich jetzt mal, zu sein. Sprich, was wir zum Beispiel sehen, was häufig sehr gut funktioniert in Ads, sind Videos mit Gründern. Einfach weil es der ganzen Sache, weil es der Marke ein Gesicht gibt, weil es sie differenziert, weil es halt nicht der Creator ist, der für 10 andere Marken das auch macht, weil viel mehr Authentizität natürlich auch im besten Fall rübergebracht werden kann durch jemanden, der es mit Herzblut erschaffen hat. Und deswegen würde ich eigentlich jedem raten, diese Kapazität einzuplanen und daran nicht zu sparen und immer versuchen, irgendwie Medien zu produzieren, zu kommunizieren, Reels zu machen, TikToks zu machen und so weiter und so fort, weil dir das dann bei deinen Ads natürlich maßgeblich helfen wird. Und am Ende mache ich für uns nichts anderes. Also wir sind gewachsen aus, es klingt jetzt sehr hochgestochen, wenn ich sage, wir sind irgendwie eine Art Medienhaus, aber am Ende waren es wir irgendwie, also durch Blogproduktion, Textproduktion, Podcast, YouTube, all das, Vorträge, das sind ja irgendwie Medien, die ich produziere Tag ein, Tag aus. Das ist Herzstück und Kern-DNA von allem und ich glaube, das lässt sich zu gewissen Teilen eben auch auf E-Com übertragen.
Ja, und wenn wir da auch wieder den Kreis schließen, ich glaube, das ist einer der wesentlichen Treiber für euren Erfolg, oder? Dass ihr ganz klar früh erkannt habt, dass ihr genau das seid, oder? Dass ihr eine Medienproduktion seid und jetzt nicht nur eine technische Agency, die da irgendwelche Facebook-Hebel damals quasi im Backend umliegt und da irgendwie ein bisschen am Rumhacken ist, sondern exakt das, ne? So.
Genau, es bringt halt Vertrauen, es differenziert dich natürlich irgendwo auch und Ja, es schafft halt Frontend-Vertrauen, was du ja auch brauchst, damit jemand dein Produkt kauft. Also ich muss ja einer Marke irgendwo vertrauen, dass es mir auch immer hilft, dass es cool ist, je nachdem, was für ein Produkt ich habe. Und das schaffe ich halt, indem ich halt irgendwie in der Medienproduktion ja stark bin oder die halt einfach auch in den Fokus rücke. Und ich kann auf keinen Fall hingehen und sagen, ich mache jetzt hier einmal alle 6 Monate irgendwie ein Fotoshooting und that's it. Das ist zu wenig. Ich glaube, da kann man sich ja einfach auch mal anschauen, wie diese ganz jungen, nenne ich es jetzt mal, Gen Z
Wilden.
Creator, die Wilden, die Creator-Brands am Ende aufgebaut sind. Die sind nur so aufgebaut.
Ja, klar.
Und das macht sie stark, irgendwie
Ja.
der Content. Und davon kann man lernen, das kann man adaptieren. Ich find's manchmal interessant, sich so Marken anzuschauen, von denen ich vermute, dass jetzt vielleicht so diese ganze Legacy im Media Buying und Attribution und Measurement wahrscheinlich alles nicht haben, aber sie sind wahnsinnig stark in der Content-Produktion und dadurch outperformen sie alle, die gut sind, vielleicht im Measurement, Attribution und Media Buying. Durch guten Content performen die dich aus. Sprich, daran erkennt man ja schon relativ eindeutig, worauf man den Fokus eigentlich legen sollte. Natürlich, im besten Fall habe ich beides, das ist schon klar, aber Fokus sollte schon irgendwie sein, dass man immer wieder überlegt, wie kann ich Geschichten erzählen, wie kann ich Stories erzählen und wie kann ich das Ganze dann natürlich auch systematisieren, weil sonst werde ich auch nie fertig, logisch.
Ja, ich meine, stell dir vor, diese jungen Wilden, sag ich jetzt mal, ne, denen haust du noch ein bisschen betriebswirtschaftliche Skills noch oben drauf und gehst da in die Gesamtvogelperspektive, von der wir vorher gesprochen haben. Dann wird richtig outperformed, sag ich mal. Ne? Das sind halt so die Rockstars von morgen. Und selbst wenn's ohne das gut laufen würde, ist ja, ich stelle mir immer die Frage, ne, auch so, wenn Leute sagen, ja, nee, umsatztechnisch, ja, passt schon und so. Ja, okay, aber ist passt schon gut? Oder, also, wenn's besser sein könnte, warum denn nicht besser? Ich meine, hast du irgendwie Unternehmen, das einen wirtschaftlichen Zweck verfolgt, passt schon, ja, weiß nicht, lass doch alles rausholen, wenn du es schon machst, quasi. Ne? So, und
Ist so, ist so.
ich finde die Entwicklung eigentlich auch ganz geil, muss ich sagen. Weil es ist irgendwie, es ist ein bisschen echter dann auch, wie wir vorher so über Fundamentals geredet haben, auch wie es vielleicht heutzutage wichtig ist, auch im Marketing Fundamentals zu kennen, die vielleicht schon vor 100 Jahren irgendwie gegolten haben. Eben jetzt machst du es nicht mehr über Techie-Wissen, dass du deine Zielgruppe ansprichst, sondern halt einfach über ein geiles Content-Piece, wo du deine Zielgruppe direkt adressierst. So finde ich es einfach auch hier irgendwie cool, weil so dadurch auch viel Schrott hinten runterfällt. Ne? Und gerade so in Zeiten von Copy-Paste und Auffressen und wieder auskotzen und sowas, ist es eigentlich ganz cool, wenn dann so echte Gründerstories halt besser funktionieren, vielleicht wie, keine Ahnung, irgendein geskriptetes Zeug, wo am besten Fall nicht mal eine Company dahinter steht oder sowas. Von dem her gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
Ja, finde ich auch gut. Also es macht das ganze Thema irgendwie nachhaltiger und es gibt dem ganzen Thema mehr Seele irgendwie. Von dem her finde ich das auch ganz gut. Und es ist, so wie du sagst, auf jeden Fall, es schützt dich irgendwie davor, weil Copy-Paste wird immer passieren. Da braucht man sich nichts vormachen. Marketeers ruinieren irgendwie alles und ich nehme mich da auch gar nicht aus. Natürlich lässt du dich positiv formuliert inspirieren. Und da sich dann abzufacken, macht gar keinen Sinn, sondern das passiert mir ja auch, dass Dinge von uns kopiert werden. Das ist schon ganz oft passiert und manchmal so dreist, wo ich kurz gedacht habe, rege ich mich da jetzt drüber auf oder nicht, aber was nützt es? Am Ende bin ich ja schon in dem, was ich mache, und das ist, glaube ich, das Wichtige, was man bei jedem Unternehmen tun sollte, bin ich ja schon 10 Schritte weiter als das, was man nach außen hin sieht. Von dem her, ja, darf man da gerne kopieren oder sich inspirieren lassen, aber man muss natürlich einfach auch immer wieder weiterdenken, weiterentwickeln. Aber ja, das Ganze mit einer Seele zu machen, ich meine, ja, meine YouTube-Videos, klar, die kann ich inhaltlich klauen, aber nicht so, wie ich es erzähle und mit meiner Art und Weise. Und ich glaube, das lässt sich auch eben auf Brands übertragen. Natürlich kann jemand dein Produkt nachbauen und imitieren und genauso irgendwie ein Video machen, aber du bist du, und ich glaube, das wird halt das lässt sich halt nicht einfach so dann kopieren und nachahmen. Deswegen, ja, auf jeden Fall eine Medienproduktion aufbauen.
Und am
Vielleicht auch
Ende.
sogar dann ein Live-Shopping-Studio.
Ja,
Warum
absolut.
nicht?
Da sind wir wieder bei der Dauerwerbesendung von, weiß nicht, wie sie alle hießen hier, Shopping TV und sowas, QVC, neuen Live-Shopping, I don't know. Ich fand es tatsächlich echt auch immer geil. Ich habe das echt gerne geschaut und so. Du kannst ja, auch wenn du das hier heute mit dem ganzen, ich weiß gar nicht, ob man sowas in so einem reinen Marketingstudium oder sowas eigentlich macht, sollten sie tun, weil sinnvoll wäre es auf jeden Fall, wenn du dir
Also
das
ich habe es
mal
nicht
so.
gemacht.
Wenn du das mal
Ich habe es nicht
analysierst in
gemacht.
alle Bestandteile, ne, so, ey,
Das
das ist
ist
halt
mega geil. Meine
Prägung.
Lieblingsstory dazu ist, dass also ich war im Baumarkt, ich glaube, es war im Obi, und weiß nicht mehr, was ich eingekauft habe. Jedenfalls hing da so ein Display, also so ein kleiner Fernseher. Der hat so ein, eigentlich so ein QVC-artiges, also so ein Home-Shopping-artiges Video gezeigt von so einem Fisch, den man eine Katze geben kann, der dann so wackelt, quasi so ein Spielzeug für eine Katze. Und dieses Storytelling in dem Video, mega geil. Also mega geil gemacht, einfach so typisch aus dem Home-Shopping. Erstmal schwarz-weiß, das Problem skizziert, das Problem größer gemacht. Die Katze zerreißt dann, wenn sie nicht ausgelastet ist zu Hause. Was weiß ich, das Sofa, den Vorhang, alles geht kaputt, alle sind traurig, schwarz-weiß und dann bam, Cut. Boom, auf einmal der Fisch da, der wackelt und die Katze freut sich und spielt mit dem Fisch und so. Das einfach so vom Meta-Aufbau her, von der Storyline, mega, auch noch mega visualisiert, war auf jeden Fall immer wieder eine Inspiration, wenn ich das Ding sehe, für unsere Videos, wo ich dann immer wieder sage, ey Leute, lass doch mal so eine Schwarz-Weiß-Szene zum Beispiel ausprobieren. Haben wir auch schon oft gemacht und funktioniert tatsächlich immer noch.
Also, geil. Ja? Das heißt, bei euch im Büro finde ich wahrscheinlich dann diese Glaskugel, wo der Goldfisch drin hängt. Ich müsste
den eigentlich aus Fun, müsste ich mir den mal kaufen, obwohl ich gar keine Katze habe. Für die Story ist es geil.
Sehr geil. Wäre das auch sowas, um so langsam Richtung Schluss zu kommen, wenn du mir jetzt mal dir eine junge E-Com-Brand anschaust, wenn du denen irgendwie einen wichtigen Rat gerne mitgeben wollen würdest auf den Weg, wenn die ihr Business aufbauen wollen, profitabel in die Zukunft segeln wollen sozusagen, wäre das so ein erster Tipp, sich quasi an die Fundamentals zu richten, wenn wir jetzt in der Glaskugel bleiben, oder was gibst du dem mit?
Ja, das und Medienproduktionen versuchen aufzubauen. Und das klingt so krass, aber am Ende, ganz ehrlich, mit einem iPhone und einem halbwegs gescheiten Mikro und ein bisschen Licht kann man echt schon viel machen. Und vor allem Bereitschaft ist, glaube ich, so das Wichtigste. Mhm. Und den Wert darin erkennen. Weil viele glauben, ist mein Eindruck, dass, ich stelle da irgendwas online und dann rennen mir die Leute irgendwie die Bude ein und im Zweifel schalte ich halt irgendwie noch eine Ad und schiebe da ein bisschen Traffic drauf und wird schon. Vielleicht war das mal so. Aber die Zeiten sind vorbei, die 90er sind schon eine Weile rum und es ist auch nicht so, dass sich jemand heutzutage freut, wenn er eine E-Mail bekommt. So, das war vielleicht mal in den 90er Jahren so, dass man sich gefreut hat über eine E-Mail. Time is over. So, man muss da einfach dann gut sein im Storytelling. Deswegen finde ich eigentlich, neben all den anderen Fundamentals, über die wir gesprochen haben, das Thema, bau dir eine kleine Medienproduktion auf und investiere in das Thema mit das Wichtigste, was ich so mitgeben kann, weil du brauchst eigentlich egal wo, egal wie, im Shop, E-Mail, Organic Social, Paid Social, überall.
Ja. Okay, cool. Und ist das was, wo ich euch als junge Brand jetzt auch, wenn ich jetzt Founder bin, euch auch ins Boot holen kann oder euch kontaktieren kann dazu? Oder wie läuft das normalerweise so ab? Ich meine, ihr arbeitet mit riesigen Brands zusammen, weiß ich ja selbst. Ihr habt wahrscheinlich auch nur bedingt irgendwo Kapazitäten, aber wo kannst du da junge Brands irgendwie auch mit abholen?
Genau, also wir haben verschiedene Wege, wie wir supporten. Zum einen rein nur in der Content-Produktion ist eine Option, dass wir supporten und sagen, wir produzieren dir als externer Kreation und helfen dir dabei, dann am Ende Input-Faktoren sozusagen zu haben im Werbeanzeigenmanager. Und wenn wir alles tun, dann machen wir das nicht so, dass wir sagen, Dankeschön, wir machen einfach mal ein Video, sondern wir denken da schon auch wirklich genau mit den genannten Punkten drüber nach und überlegen, wie kann man das inszenieren, dass es im Push-Marketing funktioniert. Wir versuchen zu antizipieren, weil sich gemäß des Kalenders einfach auch, wie vorhin gesagt, Themen verändern. All das fließt ja damit rein und das ist eigentlich so der Weg, mit dem wir dann supporten können. Die Alternative ist, dass wir dann helfen, intern sozusagen das Ganze umzusetzen. Also Beratung fürs interne Team ist aber eher dann für Brands interessant, die einfach schon eine gewisse Struktur intern haben und eine gewisse Größe haben. Und das ultimative Paket in gewisser Weise ist, dass dann alles an uns abgegeben wird, inklusive der Kampagnen, inklusive dem Controlling, wenn man so will, und der Optimierung. Aber der einfachste Weg sozusagen in unsere Welt ist dann wahrscheinlich ein Content-Paket. Und ich glaube, am Ende ist Content auch so in die Zukunft blickend, wenn man das Thema AI nochmal ganz kurz aufmacht, ist dann am besten, wenn es möglichst divers ist. Also wenn ich möglichst viele unterschiedliche Arten auch von Content habe, um dann wiederum über die AI, die Ausspielung der Ads vornimmt, unterschiedliche Personen zu erreichen. Von dem her da divers aufgestellt zu sein, ist eigentlich so der wichtigste Hebel. Ja, all diese Infos findet man auch gerne auf unserer niegelnagelneuen Webseite. Das nehme ich jetzt auch mal kurz zum Anlass, um unsere niegelnagelneue Webseite kurz hier rein zu droppen. Also gerne auf adsventure.de gehen und da findet man alles, unsere Lösungen, unsere Gedanken dazu und auch noch ganz viel Content.
Perfekt, cool, dass du es gemacht hast. Ich hätte es sonst gemacht, weil ich habe es ja mitbekommen, ich habe es über LinkedIn mitbekommen, dass ihr eine neue Webseite habt. Fand's voll geil und fand's schon auch fast so ein bisschen, ich fand's voll sweet irgendwie auch. So, hey, ich habe gesehen, ihr habt eine neue Webseite und so und dachte mir so, ey, voll cool irgendwie. auch so, weißt du, im Jahr 2025 noch so eine Website voll zu announcen und so, weil es ist ja alles geht so schnell irgendwie von der Hand und ich meine, du wirst jeden Tag so erschlagen mit irgendwie Content-Pieces und hier eine Landingpage und da und so und ich fand es irgendwie total geil, so, hey, guck mal, es hat sich jemand wieder richtig Mühe gemacht, ich habe es wirklich genossen, mir eure Website reinzuziehen und mich da durchzuklicken und so, weil man es halt sieht, dass sich jemand richtig Mühe gemacht hat, von dem her, big Shoutout an eure Webdesign-Agency, ist richtig gut geworden, muss ich sagen. Richtig geil, ja. Deckt euch richtig gut ab, würde ich sagen, beziehungsweise transportiert richtig gut, was ihr damit transportieren wolltet, nehme ich mal an.
Das freut mich, ja, genau. Wir haben uns ja ein bisschen weiterentwickelt, wie du vorhin schon angesprochen hast, und dann wird es auch Zeit, ein neues Gewand überzuschlüpfen und ich glaube, das ist echt gut gelungen von dem her.
Absolut.
Gerne vorbeischauen und dann herzlich willkommen im Retargeting. Dann werdet ihr noch mehr Content von uns sehen.
Perfekt. Ja, Hammer, ey. Flo, ich sag vielen Dank für deine Zeit. Mir war es wie immer eine Riesenfreude, mit dir zu sprechen. Wir werden uns in ein paar Tagen hier schon wiedersehen, anderweitig. Wahrscheinlich wird es nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns hier sprechen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns mal wiedersehen. Ich habe gehört, Meta, da gibt es ja ab und zu die eine oder andere Änderung. Hatten wir jetzt ja auch heute. Ist vielleicht durchgekommen im Gespräch. Von dem her würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da wieder zusammenkommen in Zukunft. Für alle, die jetzt mehr über Flo wissen wollen, www.adsventure.de, hat er gerade gesagt, zieht euch die Seite rein, lohnt sich auf jeden Fall.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung. Und noch mehr Social Ads Insights und alle Informationen zu einer Zusammenarbeit findest du unter adsventure.de.